der Busch stehen. Der Pfarrer schlägt das Alte Testament auf und erzählt die Geschichte von Lot, die sich hier umgedreht hat. Und dann erschaudern wir alle, Maria, die steht halt auch noch da. Und dann drehen wir sozusagen um und fahren zurück nach Jerusalem. Denn im Märchen erzählt wird, dass ein Mensch von einem wilden Tier verschlungen wird und später wieder herauskommt, dann ist das nicht wahr. Wie zum Beispiel Rotkäppchen, das ist wirklich nett. Wenn aber der Prophet Jona von einem großen Fisch verschlungen wird und nach 3 Tagen unversehrt wieder an Land gespielt wird, dann ist das buchstäblich so geschehen. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, diese Unterschiede ist für den modernen Menschen heute nicht einleuchtend. Warum soll das eine wahr sein und das andere nicht wahr? Nicht, dass ich sie verdächtige, aber man will gar nicht so genau wissen, wie war das jetzt wieder mit dem Jona in dem Fisch. Man hat jetzt die Biologen bemüht, könnte es nicht einen Fisch geben, die so einen großen Magen haben, dass ein Mensch als Ganzes verschlungen wird, dass er sich dort umdrehen kann und dass er dann unverletzt ausgespült wird.
Gibt es so Fisch, gell?
Oder wenn, zum Beispiel noch dramatischer, wenn in der Heiligen Schrift im Johannesevangelium bei der Hochzeit der Wein ausgeht und Jesus Wasser zu Wein verwandelt, dann kann er das natürlich schon. Ich meine, die burgenländischen Winzer haben das ausprobiert. Es ist ihnen nicht gelungen, einen der wesentlichen Unterschiede zwischen Burgenländern und Gott. Aber ich bin mir auch bei Ihnen nicht sicher, wie Sie das jetzt also sehen.
Es könnte sein, dass ich sage, na Gott kann das. Bei Gott ist das wirklich möglich. Gott kann ja wirklich alles.
Okay? Jetzt muss ich Ihnen sagen, wie kann man das sagen? Natürlich haben Sie recht, dass man sagen kann, es kann wahrscheinlich ein Esel nicht sprechen. Es kann höchstwahrscheinlich ein Mensch nicht von einem Fisch verschlungen werden und dann herausgespielt werden. Aber die Geschichte, es gibt Geschichten, Märchen wie in der Heiligen Schrift. Die spielen sich nicht in Raum und Zeit ab, sondern die spielen sich in der inneren Seele der Menschen ab. In der äußeren, sichtbaren Welt gibt es tatsächlich keine Hexen, keine verwunschenen Prinzen oder Zauberer, aber sehr wohl in unserer Seele, in unseren Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten. Da kämpfen wir mit Riesen und Drachen und es geht oft in uns wie verhext einfach zu. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, diese Märchengeschichte sind Geschichten in unserer Seele. Was ist denn bei Jona passiert, wie er in dem Fisch war? Er hat sich gewandelt, er hat sich verändert. Und wer wünscht sich nicht ein bisschen eine Veränderung?
Außer die sagen, ich bin hundertprozentig okay. Die brauchen dann auch keine Märchen.
Die brauchen auch, muss ich wieder sagen, nicht einmal eine Religion. Das wissen Sie schon, gell? Wenn Sie ohne Sünde sind, erspart Sie das Kirchengehen. Denn das ist nur für die, die sündigen, wissen Sie, also allein indem sie in die Kirchen gehen, dokumentieren sie, dass sie Sünd haben. Wenn sie nämlich keine haben, brauchen sie keine Erlösung. Es brauchen nur die einen, die ihm immer wieder außergroßen. Und ich wäre überrascht, wenn Sie das nicht auch manchmal täten. Nicht? Nur, dass Sie wissen, es sind Geschichten unserer Seele. Und die bewirken auch wirklich etwas. Wenn Jona eben sich verändert, dann ist das halt dargestellt in diesem Fischumkehr. Und er hat sich auch verändert. Er befolgte dann das, was Jahwe einfach will. Und damit, wenn er sich verändert hat, wenn er das für ihn entscheidend war und wichtig ist, dann ist es auch wirklich, denn es hat ja gewirkt. Und wenn es wirklich ist, dann ist es auch einfach wahr. Wenn ich Ihnen sagen will, Märchen sind Wahrheit in Bild. Und die Geschichte erzählen mir keine Märchen, ist zumindest pädagogisch äußerst zweifelhaft. Ich könnte höchstens sagen, erzähl mir keine falschen Geschichten. Aber Märchen, Wahrheit in Büchern, was in mir einfach drin ist. Wenn Sie an John Röschen denken, ja, es gibt Menschen, die wollen wirklich wachgeküsst werden. Und das muss ich nur sagen, das sind Menschen, die also in einem Schloss, in einem verwunschenen Schloss, manchmal jetzt im Märchen sind es 100 Jahre, das geht sich bei uns nicht aus. Aber Manche Menschen wünschen sich, ich hätte so gern einen, der mir wirklich wach küsst. Ich vegetiere nur dahin, ja? Kommt der Morgen, stehe auf, kommt der Abend, kommt der Schlaf, kommt der erste Kunstgeld. Das kann nicht alles gewesen sein. Ja? Irgendwie möchte ich also gern, dass ich wirklich lebendig wieder werde. Und der Röschen, Sie wissen schon, hat das Glück, dass da ein Prinz kommt, aber der Prinz muss ja dran, gell? Der muss durch das Gestrüpp einfach durch und dann findet er das Röschen und dann, es gibt zahllose Menschen, die sich so ein dornröses Schicksal einfach wünschen, aber den Schluss, nicht das Vorher, das Schlafen, das Hunderte, ja, das geht am Schluss gar. Das wach geküsst werden. Und sie ahnen ja gar nicht, wie es dem Dornröschen dann einfach geht, wie eben der Prinz dann einfach kommt. Das heißt, es sind Märchen wie auch religiöse Geschichten. Prozess der Selbstwerdung auf dem Weg zur Ganzheit. Und die Wahrheit der Märchen liegt nicht in der äußeren Wirklichkeit der Welt, sondern in der inneren Wirklichkeit der Seele. Und jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, so ist das auch mit der Heiligen Schrift. Die Wirklichkeit, die Bibel, ist kein Protokoll oder eine Mitschrift von wirklich objektiv jetzt Geschehenen, sondern es sind Berichte von gläubigen Menschen, von religiösen Menschen, von in Gott verliebten Menschen, für Menschen, die entweder auch schon gläubig sind oder die man für den Glauben gewinnen möchte. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn Sie zum Beispiel die 7 letzten Worte am Kreuz Jesu denken, nicht, ob das von Heiden ist und haben Sie sich in der Passionszeit irgendwann mal aufgeführt in der Stadtpfarrkirche oder sonst irgendwo, das ist also diese 7 letzten Worte Jesu. Und wenn Sie in die Evangelien hineinschauen, wir haben ja 4, dann finden wir bei Markus ein einziges Wort, das Jesus am Kreuz sagt. Bei Matthäus finden wir auch nur ein Wort, das Jesus am Kreuz sagt. Bei Lukas finden wir 3 Worte. Und bei Johannes finden wir auch 3. Jetzt sind das 8, das war's ja. Aber bei Markus und Matthäus ist es dasselbe. Deshalb sagen wir, es sind 7. Aber jeder berichtet andere Worte. Und wenn Sie mich fragen, und was hat Jesus wirklich gesagt? Dann muss ich sagen, das war es nicht. Und wenn Sie sich denken, da frage ich aber am Sonntag den Pfarrer, und wenn er ehrlich ist, muss er immer sagen, das war es auch nicht. Der Bischof weiß es aber auch nicht. Das heißt, das weiß man nicht, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Aber wenn wir bei Markus nachlesen, dann lässt Markus Jesus etwas am Kreuz sagen, was für ihn wichtig ist, was für ihn Wirklichkeit ist, wie er Jesus sieht, wie er an Jesus glaubt. Und so ist das bei Matthäus und Lukas und Johannes auch. Denn ich muss Ihnen sagen, keiner der 4 war dabei. Noch dramatischer ist es ja, wie Jesus im Garten Gethsemane betet. Ja? Da wissen wir, die 3 Apostel, die er mitnimmt, sind eingeschlafen. Jesus geht weiter und betet, heißt es, alleine, und plötzlich lesen wir im Evangelium, was er gebetet hat. Na, woher wissen die das? Hat er keiner, ist er gar nicht aufgefallen, gell? Hat er keiner gehört? Was betet er? Er betet das, was die Evangelisten aus ihrem Glauben heraus sich gedacht haben. Was kann man in so einer Situation sagen? Mein Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist aber nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern das, was die Apostel geglaubt haben in dieser Situation, das zu Jesus war. Sie sehen schon, das ist also Wahrheit der Seele, Wahrheit des Herzens, Wahrheit des Glaubens. Denn das ist auch etwas, was Märchen eben auch vermitteln wollen. Und natürlich um vieles mehr eben auch hier der Glaube. Und jetzt das Dritte, und das ist jetzt ein sehr schwieriger Punkt, die Frage nach Sinn. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Zeitkritiker und Zeithistoriker einfach sagen, dass wir Menschen heute uns zwar die Welt untertan gemacht haben, aber dass wir die Frage nach dem Sinn nicht wirklich lösen können. Wir haben immer mehr, womit wir leben können, wir wissen aber immer seltener, warum wir eigentlich. Und diese Frage nach dem Sinn ist auch, ich denke mir auch immer, wir haben immer mehr Wohlstand,
aber im selben Maße hat sich nicht Wohlbefinden eingestellt. Das heißt, die Rechnung der Neuzeit, nämlich dass Wohlstand automatisch zu Wohlbefinden führt, die ist nicht aufgegangen. Und Wohlstand ist das eine, das ist sehr positiv, sehr gut, aber führt nicht eins zu eins zu Wohlbefinden. Wohlbefinden hat auch eine Dimension mit Sehnsucht nach Sinn. Und da ist es wirklich wahr, dass Religion eine der schönsten Antworten auf die Frage nach Sinn einfach bietet. Das sagen jetzt nicht nur christliche Theologen, das sagt zum Beispiel unüberbietbar Viktor Frankl, der ja bei uns in Kärnten kein Unbekannter ist. Unsere pädagogische Hochschule heißt sogar Viktor Frankl-Schule, also Hochschule. Das heißt, Frankl war einer, der gesagt hat, es gibt verschiedene Sinnantworten im Leben, aber jetzt der Kotz hast du haben, ja? Hast keine Zeit zum Sterben, weil du die Kotze einfach brauchst, ist auch eine Sinnantwort, gell? Aber Frankl geht schon ein bisschen weiter, und dann hast du vielleicht einen Partner, der die Ahnung braucht und so weiter, dass du den anderen hast. Und dann hat er halt gesagt, und dann hast du immer noch Gott. Das heißt, Gott als der tiefste Sinn des Lebens. Das ist jetzt etwas, das halt nicht alle Menschen in diese Richtung eben einfach haben. Und immer mehr Menschen fällt es schwer, Vertrauen in eine gute Welt, in ein gutes Leben, in ein gutes Ende zu finden. Märchen sind im Letzten immer Vertrauensgeschichten. Aber man muss sagen, dass Märchen machen natürlich auch Angst. Das heißt, sie reflektieren die Angst, die man einfach hat. Wenn Sie sich manche Märchen anschauen, dann ist es ja, also das ist wirklich schrecklich, was die manchmal eben hier mitmachen. Aber diese Angst löst sich immer auf. Der unheimliche Wald hat einmal ein Ende. Es gibt immer am Anfang Trennung, Abschied, Verstoßung, Aussendung. Wenn Sie schauen, so fangen auch sehr viele biblische Geschichten einfach an. Ja? Der Weggang Abrahams ist Trennung, ist Abschied, ist Aussendung. Aber das Ankommen ist für ihn sehr schön. Am Schluss steht immer die Auflösung. Der Unsinn manches Lebens wird immer zu einem Sinn. Dieses sinnlose Dasein eines Aschenputtel, ja, dieses ewig nur in der Küche und dieses Erbsenzöllen und dieses Trennen und die Guten von dem Bösen, ist eine sinnlose Arbeit, wissen Sie. Das hat einmal ein Ende und ein wunderschönes Ende, ja, mit einem Prinzen. Und wie heißt es dann? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Hier hat das Märchen die Idee von Ewigkeit. Aber es ist nicht die Ewigkeit in der Transzendenz, das kennt das Märchen ja nicht, aber die Ewigkeit quasi in diesem Leben. Daher auch der Titel, wenn Märchen von Ewigkeit erzählen, dann meinen sie dieses schöne Leben jetzt. Da darf Ihnen schon Faust, zweiter Teil, einfallen von Goethe, wo dieses Ehepaar Philemon und Baucis so vor der Almhütte sitzt, ein glückliches Leben hinter sich, und sie denken nicht, ja, an den Tod, sie denken nicht, dass das jemals aus sein könnte. So schön ist es. Und dann sagt sie zu ihm, ach, könnte ich doch zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Das ist das, was Märchen noch hat, ja, die Sehnsucht, dass diese Schönheit in diesem irdischen Leben bleiben möge. Wie wir wissen, bleibt sie nicht. Bei Goethe stürzt dann das ein und die kommen um und das Almhaus, also wird quasi überschwemmt und die zwei sterben. Das heißt aber, die Sehnsucht nach Ewigkeit im Irdischen ist da. Und übrigens auch noch etwas, das ist auch also ident mit unserem Glauben, dass nie ein Prinz alleine jetzt übrig bleibt und sagt, ach, jetzt, und wenn ich nicht stirbe, lebe ich ewig, sondern immer mindestens zwei. Das heißt, auch das ist etwas, Sie können übrigens allein nicht Christ sein. Ja? Einen christlichen Robinson Crusoe kann es nicht geben, selbst der braucht seinen Freitag. Denn um Christ zu sein, brauchst du Gottes Liebe und die Nächstenliebe. Und es muss irgendwer da sein. Wenn Sie sagen, ich bin mit meinem Herrgott allein, ist das das halbe Christ. Ja, aber es ist nicht das Ganze. Das heißt, Sie brauchen, um Christ zu sein,
den Nächsten. Deshalb haben wir unsere Pfarrer, deshalb haben wir unsere Pfarrgemeinderäte jetzt wieder gewählt. Weil wir einfach gesagt haben, es ist gut, dass er fortgeht, da kann